Diese Sendung wird euch präsentiert durch brick-tracker.de. Jetzt gibt es wieder was auf die Ohren, denn Klemmbausteine kann man hören.
Hä?
Ganz genau, und das nur bei brickpod.de, dem besten Podcast der Klemmbaustein-Community. Bei uns gibt es lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr rund um die Noppensteine in deiner Hosentasche. Durch die Sendung werden euch wie immer Lars, Laszlo oder Simon führen. Viel Spaß beim Klemmen und Zuhören.
Hallo, ihr Brickpod-Nasen.
Nein, das kannst
du. Was ist denn bei dir los?
Nee,
lass so nicht.
Weitermachen.
Was? Wieso? Ist gut.
Ja, ihr hört schon, das wird heute etwas lustig, die Folge. Das lassen wir in der Tat heute drin. Wir wollen heute nämlich über den Sticker-Wahnsinn sprechen und ein wenig darüber diskutieren. Aber auch das Farbchaos und fehlende Teile wollen wir heute beleuchten. Sticker oder Print, was ist euch lieber? Mögt ihr Sticker? Baut ihr mit Stickern oder findet ihr den Sticker-Wahnsinn überhaupt nicht gut? Wie gesagt, darüber wollen wir heute miteinander reden. Mit dabei heute am Mikrofon, wie ihr schon am Lachen gehört habt, ist der Laszlo Jacobi. Hi Laszlo.
Hi zusammen.
Und unser bester Mann, was steht da? Simon Skro.
Simon selber reingeschmirkelt.
Ey, das wird hier zu einem Running-Gag. Nein, wir hatten das da hingeschrieben. Ich musste es sofort rauslöschen. Das ist ja unglaublich.
Das habe ich von Laszlo einfach übernommen.
Ich weiß nicht. Also ich fühle mich da, naja, gut, was soll ich sagen? Macht, was ihr denkt. Nur mal ganz kurz, um es klarzustellen. Wir haben keinen Alkohol getrunken. Also ich zumindest nicht. Ich glaube, es wird trotzdem sehr lustig heute.
Ja, ich wollte erst Glühwein, aber nee, dann ist dann doch nur die Mio-Cola geworden. Das war Werbung, ne?
Sehr gut.
Unbezahlte Werbung.
Genau. Unbezahlte Werbung.
Aber das habe ich mir von Laszlo geklaut. Ich glaube, in irgendeiner Folge hat er Simon Skroban als besten Mann hier, während ich nur das Urgestein war.
Ja, ist doch auch nicht schlecht.
Urgestein ist super.
Ja, ja. So, klingt wie Opa, aber... Egal.
Ach, war gar nicht.
Ja, also.
Das ist der Fels, auf dem dieser Podcast gebaut wurde.
Oh. Ja, dann lassen wir den mal nicht zerschellen und reden über den Sticker-Wahnsinn heute. Denn ich baue, wie ihr da draußen wisst und ihr beiden auch, fast ja ausschließlich Lego-Sets auf. Ja, und da gibt es immer mal wieder so einen netten Stickerboden mit dazu. Also mal ein kleiner Bogen, mal ein größerer. Aber auch bei anderen Klemmbausteinherstellern ist man da nicht ganz vor Stickerbögen befreit. Ja, natürlich gibt es heute wahnsinnig gute Sticker, aber auch wahnsinnig schlechte. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr gute Erfahrungen oder schlechte Erfahrungen mit Sticker gemacht oder baut ihr die Sets dann einfach ohne Sticker auf?
Ja, ich kann ja einfach mal starten, weil ich auch relativ viel baue und vor allen Dingen quer durchs Beet sozusagen alle möglichen Hersteller.
Und naja, also du baust auf jeden Fall mehr auf wie der Simon.
Ganz sicher, ja.
Mal gucken, was der Simon heute beitragen kann. Aber ein bisschen was würden wir finden, oder?
Auf jeden Fall.
Nein, also ich baue ja alle möglichen Marken eigentlich auf. Und ich habe es mir üblicherweise auch angewöhnt, die Sticker aufzubringen. Ich finde, das gehört dazu, vor allen Dingen, wenn man sie hinterher bespricht, dass man den Gesamteindruck des Sets hat. Und wie du sagst, es gibt gute und schlechte Sticker. Ich glaube, es gibt so drei Arten von, oder vier vielleicht, kann ich ja schon mal reinwerfen, gleich für die weitere Diskussion. Wir haben einmal ganz gruselig diese Klarsichtfolien-Sticker, wo man dann auch jeden Fingerabdruck drauf sieht. Mhm. Das finde ich ganz schlimm. Und dann haben wir die Papiersticker, die aber eher so vom Qualitätsniveau, wie die sind, die früher immer bei der Bild der Frau dabei waren, ne, so zur Osterzeit, hat man dann so einen Bogen Osterhäschen und Ostereier dran an seiner Illustrierten.
Die ging einfach nicht ab, oder?
Ja, und die
haben sich immer scheiße lösen
in der
lassen.
Hälfte durch irgendwie.
Genau.
Und dann gibt es die Lego-Sticker, so würde ich sie mal nennen, also die klassischen, zwar auch Folien, aber eben nicht eine Klarsichtfolie, sondern so eine schöne Papierfolie, nenne ich es jetzt einfach mal. Ihr wisst, was ich meine, ihr habt alle schon mal einen Lego-Sticker in der Hand gehalten. Mhm. Und das, was viele ja so ein bisschen als die Königsdisziplin sehen, was viele ja so ein bisschen als Königsdisziplin der Sticker sehen, sind ja die Transfer-Sticker, sprich die Sticker, die auch erstmal aussehen, als ob es Klarsichtfolien-Sticker wären. Mhm. Und die bringt man auf, am besten mit einer Pinzette, und dann zieht man so eine dünne Folie, die drüber liegt, ab. Und dann sind die Sticker im Idealfall ja wie ein wie ein Print fast schon aufgebracht von der Qualität her. Man kriegt die auch hinterher nicht mehr runter, egal was man tut im Grunde von diesem Stein. Ich habe da eine sehr zwiegespaltene Meinung, aber da können wir später nochmal drüber reden. Das nur mal schon so zur Einstufung. Wie gesagt, ich klebe jetzt nicht gern. Ich finde bei einem 18-Plus-Set, da gehören Sticker überhaupt nicht rein. Bei allem, was drunter ist, ist es mir im Grunde relativ egal, muss ich sagen. Damit kann ich gut leben, wenn da irgendwo bei einem Spielset ein Sticker ist. Wie sieht es bei dir aus, Simon?
Ich frage mich die ganze Zeit, wann du Bild der Frau gelesen hast. Das ist die einzige Frage, die ich jetzt im Kopf habe. Du scheinst da ja einschlägige Erfahrungen gemacht zu haben, aber gut. Also,
ich habe da den Jingle gleich im Kopf. Bild der Frau.
Sehr gut.
Ja,
ja, lang, lang ist es her, aber gut. Also, ich habe zu den Stickern auch eine gespaltene Meinung im Sinne von, ich selber will sie eigentlich nicht haben. Ich kann aber verstehen, wenn die jetzt in Spielsets oder so mit dabei sind. Einfach um das Set insgesamt vielleicht einen Ticken günstiger zu machen am Markt, dann ist das für mich okay. Wobei ich auch sagen muss, dass meine Kinder, also ich kann jetzt nur von meinen Kindern privat sprechen, die hassen die Sticker und sagen immer dann, Papa, kleb du den drauf, der wird sonst schief. Und wenn ich so ein bisschen an die Klemmbausteine, das ist ja ausschließlich Lego, aus meiner Kindheit zurückdenke, da hat auch kein einziger Sticker, also wir haben noch ziemlich viele Steine aus meiner Kindheit, aber da haben die Sticker alle nicht überlebt, die sind irgendwann im Laufe der Jahre abgegangen, abgescheuert, abgeschrubbelt, wie auch immer. Also insofern, wenn ich irgendwie die Möglichkeit hätte, also wenn ich nicht König von Deutschland, sondern König der Klemmbausteine wäre, würde ich Sticker aus dem Klemmbaustein-Universum am liebsten komplett verbannen. Wie gesagt, der einzige Grund, warum ich es irgendwie akzeptieren kann, ist, weil vielleicht die Spielsets sonst doch nochmal 3, 4, 5 Euro teurer wären. Und insofern, ja, sind da halt meinetwegen Sticker drin. Aber ich bräuchte sie nicht.
Ja, Simon, du sagst gerade, die Sticker haben bei euch nicht wirklich überlebt, so abgeschrubbelt und abgenutzt. Und mich würde es natürlich interessieren, also ich habe nicht von damals, als ich Kind war, habe ich keine Sets mehr hier leider. Daher kann ich nur von den neuen Sets leider sprechen, die ich hier stehen habe. Aber die sind noch nicht so alt, dass ich sagen könnte, okay, ich kann da sagen, dass der Sticker löst sich nach 20, 30 Jahren ab. Für mich wäre es mal interessant zu wissen, vielleicht hat Lasso da noch alte Kindersets oder vielleicht kannst du dich noch dran erinnern, Simon. Ist es tatsächlich so, dass wenn du ein Set nur aufbaust und nur präsentierst, wie wir das heute machen, also in der Vitrine oder im Regal stehen, ob sich da wäre so meine Frage, gehen die Sticker da auch irgendwann tatsächlich ab oder ist es wirklich nur durchs Spiel?
Ich glaube, da muss man differenzieren. Wenn wir jetzt mal speziell Lego nehmen, das ist, wo wir alle wissen, wie die Sticker sich auch aktuell anfühlen. Ich denke, jeder von uns, auch von den Zuhörern zu Hause, hat ein Lego-Set mit einem Sticker schon mal in der Hand gehalten in den letzten Wochen oder Monaten. Bei Lego ist es halt so, wir sollten vielleicht aufpassen, dass wir nicht Sets von vor 30 Jahren mit den heutigen vergleichen, denn auch die Sticker damals, glaube ich, waren schon eher so diese Papierbild der Frau-Sticker. Und heute sind das ja schon ja, sehr glatte, folierte Sticker im Grunde. Ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht auch nicht so schnell verblassen oder abkratzen wie die alten Sticker damals. Ich habe verschiedene Steine mit Stickern, auch von früher, die alten Spirius-Sets zum Beispiel aus den 90ern, 94, 95 war das. Und die hatten auf so großen Fensterelementen, hatten die unter anderem so glänzende, chrom-schimmernde Sticker. Und die haben sich verhältnismäßig gut gehalten, obwohl die auch in der Teilekiste rumgeflogen sind. Und dann wieder haben wir Sets zu Hause von Paradiso beispielsweise, glaube ich, hieß die Range damals. Da sind die Sticker komplett verkratzt und verblasst und man sieht es kaum noch. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Zufall, wie die in der Kiste aneinander schrappen. Wenn du es jetzt in die Vitrine stellst, klar, stellst du es in die Sonne, wird es recht schnell verblassen. Wobei ich da auch nicht weiß, ob die heutigen Sticker das möglicherweise sogar besser aushalten. wenn du die jetzt ganz normal in der Vitrine stehen hast, glaube ich, können die schon ein paar Jahre oder Jahrzehnte auch ohne zu verkratzen oder abzugehen, da überleben. Ich glaube, also auch Ablösungen oder sowas, die habe ich eigentlich gar nicht bei den alten Steinen, außer es ist eben physisch durch Kratzen oder so passiert, aber nicht, dass der sich jetzt von selber löst. Das würde, glaube ich, nicht passieren. Wobei ich eine Sache vielleicht noch einwerfen möchte. Ich finde es immer wieder interessant. Es ist ja so, eigentlich hingenommen, Sticker sind schlecht. Und das ist einer der wenigen Nenner, auf die, glaube ich, egal ob jetzt absoluter Lego-Fan, Hardcore, Alternativ-Klemmbausteinbauer und Lego-Hater oder sonst wer. Ich glaube, alle können sich darauf einigen, wir hätten gern weniger Sticker und mehr Prints. Gleichzeitig finde ich es interessant, weil ja für einen Mock-Designer zum Beispiel ein Print auch automatisch bedeutet, ich kann diesen Stein für nichts anderes mehr verwenden. Das heißt, wenn ich mir ein Set kaufe, kann ich bei einem Sticker ja entscheiden, will ich den Sticker aufbringen oder nicht. Bei einem Print habe ich ihn auf jeden Fall drauf. Und wenn ich dann einen Stein gut brauchen könnte, rein vom Stein her, und der ist halt bedruckt, dann habe ich halt gelitten. Und deswegen finde ich es ganz witzig, dass ganz selten nur eigentlich gegen Prints sich beschwert wird, sozusagen. Mhm.
Laszlo, gibt es denn tatsächlich auch Sets oder gab es Sets, wo du gesagt hast, nee, also da werde ich die Sticker überhaupt nicht verwenden, nicht benutzen, nicht aufkleben. Ja. Das geht auch ohne Sticker oder klebst du wirklich einfach die Sticker auf, wenn die beiliegen?
Beides. Also Lego-Sets zum Beispiel, da klebe ich in aller Regel die Sticker auf. Ich habe auch die, ich weiß gar nicht, 300, 350 Euro, dieses Batman-Wandbild. Da klebe ich halt die Sticker dran, da habe ich kein Problem mit. Ich finde das auch nicht dramatisch schlimm. Da sind 60 Sticker dabei, wen juckt's? Ninjago City Markets oder so, 70 Sticker. Dann ist das so. Ja, es sollte nicht sein, aber Himmel, Herrgott. Ne? Gleichzeitig, wo es für mich aufhört, ist oft so im alternativen Bereich Reobricks zum Beispiel, die haben so ein Fable dafür. Du baust was und es sieht auch erstmal super aus und dann kommt im letzten Bauschritt kommen noch 150 Sticker einfach überall drauf. Einfach nur, damit es gemacht ist. Und in aller Regel kann man diese Sets auch wunderbar ohne Sticker verwenden. Ich habe jetzt auch gerade von K-Box einen Millennium-Falken mit 11.000 Teilen. Da werde ich Teufel tun, die drei Tapeten-Sticker aufzubringen hinterher. Da hört der Spaß dann auf. Und ich glaube, da sind viele auch dabei. Wenn Sticker sind, die wichtig sind irgendwie für die Optik, ja mei, also was soll ich mir jetzt ein Set dann blanko ins Regal stellen? Das macht ja keinen Sinn. Dann klebe ich halt den Sticker auf. Und in aller Regel kommt man damit aber ganz gut klar, denke ich. Und viele gehen ja mittlerweile komplett auf Prints. Ne? Gibt es ja auch einzelne Marken, die gar keine Sticker drin haben im Grunde.
Ja, das genau. Also ich habe mich tatsächlich auch schon erwischt, wo ich Sets aufgebaut habe und die Sticker nicht verwendet habe. Das war zum Beispiel von G-Star, erinnere ich mich, das Lissabon-Set. Da waren im Gebäude etliche Sticker zu verwenden. Da habe ich mir gedacht, die musste ich auch tatsächlich über mehrere Steine kleben. Da habe ich mir gesagt, nee, das klebe ich mir. das muss ich dann nicht haben. Aber ich erwische mich auch beim mit den Lego-Noppen drauf. Da erwische ich mich tatsächlich oder habe mich erwischt bei den Harry Potter-Sets. Und zwar, da gab es so mehrere kleinere Gebäuden, wo ich die Sticker nicht verwendet habe. Da musste ich quasi, das war ein Fenster mit so einem Rundbogenfenster, da sollte ich dann dieses gebogene Fenster eigentlich nur mit diesen Stickern bekleben, damit man dann gesehen hat, das ist ein Fenster. Da habe ich mir gedacht, muss ich dann auch nicht haben.
Gerade bei Harry Potter, ne, gibt's ja mit die bescheuertsten Sticker, die es überhaupt gibt im Klemmbaustein-Universum, diese Mauersteine.
Ja, genau.
So zwei, drei Mauersteine, die man auf irgendein Panel von außen drauf kleben soll. Das sieht so also das ist wirklich, da hört der Spaß echt auf. Und dann kann man auch sagen, nee, lass es weg. Aber ich glaube, man muss auch unterscheiden. Du bist ja jemand, Lars, der eher für sich aufbaut, sag ich mal.
Genau.
Das ist ja eher richtig. So klar, fürs professionelle Interesse, auch hier mit dem Podcast, aber schon eher für zu Hause, für die Vitrine. Ich bin jetzt eher jemand, ich baue für den Spaß am Bau auf und fürs Zeigen im Internet. Und danach werden die Sets entweder ins Regal gestellt oder meinem Sohn in die Hand gedrückt oder weiterverkauft. Und deswegen gibt es schon Fälle, wo ich sage, ja, das ist mir jetzt einfach zu viel an Stickern. Da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf, das zu stickern. Wenn ich jetzt privat ein Set für mich bauen würde und das sähe ohne Sticker aber einfach nicht gut aus, ja, ganz ehrlich, dann muss ich es halt bekleben, dann ist es so.
Mhm. Ja, wo du gerade ansprichst, diese Sticker, diese riesen, ich erinnere mich noch bei Harry Potter, diese riesengroße Stickerfront, wo der Mauersteine angedeutet ist, oder so ein kleiner Riss in der Mauer. Also bei Kindersets mag ich vielleicht noch mitgehen, aber gerade auch bei Harry Potter sind wir ja schnell im 100-Euro-Bereich. Und wenn ich mir das Schloss dann angucke, das ist ja weit ab von 100 Euro. Und ich, wie du vorhin schon anfangs sagtest, da gehören einfach keine Sticker rein. Genauso ärgere ich mich jedes Mal, wenn ich eine 1x1-Fliese zum Beispiel bedruckt habe in ein Set und verbaue die und die nächste 1x1 muss ich dann mit so einem scheiß Sticker bekleben. Da frage ich mich, warum? Es geht doch, ne? Aber das ist wahrscheinlich genau dieser Stein, der beklebt wird, der das Set so teuer macht.
Ich habe jetzt eins meiner ersten Sets, die ich auf dem Kanal gezeigt habe, damals auf YouTube, war der Helm von Luke Skywalker von Lego.
Ich erinnere mich, ja.
Und der hat so eine Dish, also so eine Satellitenschüssel, und die ist bedruckt mit Linien, die diagonal durch Noppen durchgehen. Also die Noppen sind dann ausgespart mit den Linien. Und da, wo die vier Noppen sind, da kommt eine runde Fliese drauf und die musste mit einem runden Aufkleber beklebt werden, der dann diese Linien fortsetzt. Und da fragst du dich einfach, wie soll das gehen? Ich kann es hinterher nicht mal noch anständig ausrichten. Das heißt, ich muss irgendwie versuchen, diesen Übergang hinzukriegen, dass es nicht total bescheuert aussieht. Und das sind so Momente, da verzweifelst du dann schon. Und da fragst du dich, was soll das? Und wenn du sagst, manchmal geht es ja auch mit dem Drucken. Ich habe jetzt gerade einen Minecraft-Adventskalender gebaut. Das war das erste Mal überhaupt, dass ich mich mit Minecraft beschäftigt habe. Und da war alles drin bedruckt und wirklich auf den absurdesten Sachen. Wenn du von Lego eine 1x1-Plate plötzlich in der Hand hältst, die von der Seite bedruckt ist, dann weißt du, irgendwas läuft hier falsch, dass sie es so gut können bei manchen Sachen, weil vielleicht der Lizenzgeber sagt, wir wollen das so. Und bei anderen Sachen, wie zum Beispiel, um ihn mal zu bemühen, dem 1000-Euro-Todesstern, da wird alles beklebt, was irgendwie bei zwei nicht auf den Bäumen ist. Und dann verstehe ich auch die Kritik, die da so dran geäußert wird. Wenn es auf der einen Seite geht und auf der anderen nicht.
Ich überlege gerade, ob das vielleicht auch einfach mit der Auflage zu tun hat. Also wir haben ja schon mal über Farbseuche gesprochen.
Was für und da war ein ja auch hässliches der Punkt. Wort.
Ja.
Ne, der Helm hier.
Nein, wir haben drüber gesprochen, falls ihr euch erinnert. Wir hatten dazu eine Podcast-Folge und ich glaube, das Argument damals, Laszlo, kam von dir, dass man vielleicht ja auch einfach dadurch, dass man bestimmte Steine in einer bestimmten Farbe dann in einer bestimmten Anzahl herstellt, da auch kostengünstiger wird, ne? Und ich glaube einfach, dass jedes Minecraft-Set, egal welches du nimmst, wahrscheinlich eine 10 bis 50 Mal so hohe Auflage hat, also jedes einzelne davon, wie der Todesstern.
Ganz klar, ne? Also wir müssen natürlich auch nicht so tun, als ob Lego erratisch irgendwie in der Gegend rummeandert mit ihren Entscheidungen. Ich denke auch, die werden schon ihren Grund haben, warum sie bestimmte Dinge stickern und andere Dinge bedrucken können, ne? Und du hast recht, höchstwahrscheinlich liegt es an den Auflagen. Und dennoch fragst du dich natürlich, ich glaube, ein Minecraft-Adventskalender für 35 Euro. Wir hören immer, Prints sind so teuer. Und bei Minecraft zum Beispiel kommt ja noch dazu, dass die ganz besondere Formteile haben, ne? Die Köpfe mit Ohren und Schweinsnasen dran gegossen. Also das sind richtig spezifische Teile. Und die werden aus allen Himmelsrichtungen bedruckt. Und da finde ich, könnten sie zumindest sehr viel offensiver kommunizieren, warum sie denn Sticker verwenden, als sie es tun. Das sind meistens so lapidare Halbsätze. Und da finde ich, dann regt man sich irgendwo zurecht auf und dann ist die Frage halt, okay, dann sollen sie halt in Gottes Namen bestimmte Sachen noch ein bisschen teurer machen, wenn es denn daran liegt, und dann hast du wenigstens Prints.
Ja, also guck mal, auf der einen Seite haben wir, wie du schon gerade gesagt hast, eventuell die Auflage, auf der anderen Seite steht dann aber zum Beispiel die Erwachsenensets. Also ja, ich mag vielleicht mitgehen, wenn das zum Thema Auflage kommt, aber wenn wir von Erwachsenen-Sets reden, dann reden wir meistens über viel, viel, viel Geld und andere Hersteller, die alternativen Hersteller, die hören den Fans ja auch zu. Also man kann ja nicht nur sagen, dass das Lego da sitzt und nicht wüsste, was sie da machen, aber manchmal, manchmal überlege ich mir, Mensch, Lego, hör doch auch einfach mal zu. Du möchtest verdammt viel Geld an einem Erwachsenen-Set verdienen, sprichst damit auch eigentlich nur die Erwachsenen an, aber legst dann beim 1.000-Euro-Set Sticker bei. Aber das ist ja nicht nur beim 1.000-Euro, sondern guck mal, wenn ich vom Haus rede, von 189 oder was weiß ich, ein Super Mario Kart-Ding oder es ist ja egal, welches Thema ich auch immer angucke, wo 18 plus steht, finde ich, gehören einfach keine Sticker rein. Erstmal ist der Preis schon immens teuer, selbst wenn kein Lizenzthema da auf dem Karton draufsteht. Aber da frage ich mich immer, hört doch den Leuten zu, die wollen einfach nicht diesen blöden Sticker, sieht in den nächsten Jahren total kacke aus. Es kommt darauf an, wo man das Set hinstellt. Und wie wir schon zu dritt gesagt haben, ich kenne keinen Erwachsenen wirklich, der gerne schräge, gebogene Sticker über gebogene Teile aufkleben muss.
Ja, ich finde es auch immer interessant, welche Schwerpunkte Lego zum Beispiel setzt. Und auch so aus einer marktstrategischen Sicht, ne, ich versuche mich da mal so ein bisschen reinzudenken, aus meinem beruflichen Hintergrund auch, was tun sie und warum tun sie es? Und
warum?
Wenn genau. Du jetzt aktuell siehst, ne, das Thema Smart Brick zum Beispiel, das ja jetzt ansteht, also intelligenter Klemmbaustein in Anführungszeichen, der irgendwie auf seine Umgebung reagiert oder auf das Set, in das er verbaut ist, reagiert und mit entsprechenden Sounds und Beleuchtung oder Lichteffekten. Du kannst davon ausgehen, dass da viele Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende Euro in die Forschung, Entwicklung und schließlich auch Produktion dieses Steins fließen. Und irgendwie fragt man sich parallel dann, wenn wir doch 18 plus diesen starken Fokus haben bei Lego, warum setzt man dann nicht auf die Dinge, die die über 18-Jährigen von Lego haben wollen? Wie du es eben sagst, ne? Prints, andere Dinge noch, bessere Qualität in den Steinen, was weiß ich, Farbabweichungen und solche Sachen. Warum wird da nicht rein investiert, um überhaupt es erstmal zu schaffen? Und das ist ja das Interessante auch. Es ist ja nicht so, dass sie damit vorweggehen würden. Sie würden eigentlich nur aufschließen zu insbesondere Pantasy und Lumibricks, die alles bedrucken, was du dir überhaupt nur vorstellen kannst. Und das sind die beiden, glaube ich, die das mehr als jeder andere machen. Aber auch in Morg-Sets oder also ich habe hier auch schon auf dem Tisch gehabt, irgendwelche Sets für 30 Euro, da findest du 20, 30 Prints plötzlich drin. Und fragst dich, wie geht das? Und manches kommt mit der geringeren Skala natürlich. Wenn du eine kleine Klitsche bist, sage ich mal, ein bisschen überspitzt, dann ist es manchmal einfacher, individuelle Lösungen zu produzieren, als wenn du ein Weltkonzern bist, der es auf einer industriellen Skala machen muss, mit industriellen Mengen auch. Da kannst du nicht mal eben jeden Stein individualisieren. Das geht halt nicht. Aber nichtsdestotrotz finde ich, da verlieren sie deutlich an Boden. Und das ist eines der sichtbarsten Felder, wo sie das tun, im Vergleich zum Wettbewerb auch. Jetzt habe ich es geschafft, jetzt sagt keiner mehr was.
Ich habe gerade überlegt, was ich dazu sagen soll, aber du hast es schon eigentlich...
Mikrofon fallen lassen, aber es ist ja fest.
Umfassend, nein. da steckt ja schon sehr viel drin und ich meine, du hast da von uns dreien noch am ehesten den beruflichen Background, um sowas beleuchten zu können. Was ich jetzt ganz spannend fand, was du gesagt hast, ist, dass vielleicht auch der ein oder andere kleinere Hersteller eher die Möglichkeit hat, individuelle Lösungen oder ja, halt kleinere Lösungen zu finden. Es gibt ja auch ganz, ganz unterschiedliche Druckverfahren und mir ist das jetzt nur aufgefallen, werfe ich nochmal das Heidelberg-Set in den Raum, das ja auch jetzt endlich auf dem Markt ist, worüber ich mich sehr freue. Das ich bei mir im Laden habe, hat jetzt ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es da. Und da ist mir nur aufgefallen, ist so das einzige Set, bei dem ich bei der Produktion oder bei der Entstehung ja auch so ein bisschen mit hinter die Kulissen gucken konnte. Und da ist es zum Beispiel so, dass es gibt eine Fliese, die eben mit Heidelberg bedruckt ist. Und das wurde aber nicht während der Produktion des Sets in China gemacht, sondern diese Fliese wurde quasi hinterher, nachdem das Set schon nach Deutschland gekommen ist, von Bricks direkt quasi hinterher nochmal bedruckt. Und das ist vielleicht auch dieser Punkt, ne, dass dann so kleinere Unternehmen einfach auch sagen können, wir haben hier ein Set, da ist die Auflage klein, wir haben aber irgendwie Zugang zu einem Drucker, lass uns die Fliesen da drauf schmeißen und wir drucken das selber noch drauf, bevor es dann in den endgültigen Verkauf geht.
Ja. Um vielleicht kurz eine Analogie zu nehmen, also du hast gesagt, ich habe den beruflichen Background, ich habe bei einem sehr großen Hersteller für Kekse gearbeitet, einem der größten in Deutschland und einem, wo jeder zu Hause was von denen hat. Und es war sehr oft das Thema, zum Beispiel bei Gebäckmischungen, dass Kunden angefragt haben, hey, kannst du nicht das und das in so eine Gebäckmischung reinpacken? Den Keks finden wir klasse, den hätten wir gerne da drin. Und dann sagst du, ja, nee, das geht nicht. Kann ich nicht machen. Wir sagen, wie denn? Wieso das denn nicht? Du produzierst Millionen Gebäckmischungen im Jahr. Das muss doch möglich sein. Nee, gerade weil wir Millionen von diesen Dingern produzieren oder Millionen Doppelkekse oder ich weiß nicht was alles, kannst du nicht permanent irgendwelche neuen Kleinigkeiten einführen, weil du bestimmte Mindestauflagen hast. Du musst deine Anlagen ja laufen haben permanent. Wenn du dann immer Rezepturen umstellst, zum Beispiel bei Keksen, dann dauert das seine Zeit und du brauchst ja auch die Rohstoffe. Und ich denke schon, dass das auch bei Druckverfahren von Klemmbausteinen zum Beispiel so ist, dass wenn du einen 1x2-Brick mit 5 verschiedenen Designs bedrucken willst, dass du dann gegebenenfalls auch bestimmte Werkzeuge an deiner Anlage austauschen müsstest. Und das greift alles natürlich in so einen Prozess ein. Und das habe ich auch schon bei Lego, glaube ich, mal gehört, du musst ja in einem Konzern sowieso jedes Teil, das du hast, jede Rezeptur bei einem Keks, jeden einzelnen Brick bei Lego, musst du ja mit einer Materialnummer versehen und in SAP einpflegen und all solche Dinge. Du musst ihn inventarisieren, du musst ihn irgendwo lagern, du musst ihn wieder rausholen aus dem Lager, wenn du ihn brauchst, abpacken und sonst was. Und das ist schon sehr kostenintensiv und auch sehr aufwendig natürlich. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch einer der Gründe sein wird, warum Lego nicht 100.000 verschiedene Arten von Steinen mit noch verschiedenen Prints, dann bist du ja ruckzuck, bei ich weiß nicht wie viel 100, bei wie viel Zehntausenden verschiedenen Teilen, die du auch pflegen musst in deinen Systemen regelmäßig. Kann mir schon vorstellen, dass das damit zusammenhängt, sehr stark. Und das ist halt etwas, wo ein kleineres Unternehmen, ich sag mal der Konditor um die Ecke, der kann dir jeden Keks backen, den er möchte, weil er einfach den Prozess voll unter Kontrolle hat und Einzelstücke produzieren kann. Und genauso ist das wahrscheinlich auch mit kleineren Klemmbausteinherstellern bis zu einem gewissen Grad. Denn auch in Lumibricks, auch in Fantasy, die kaufen ihre Steine bei GoBricks. GoBricks produziert so viele Klemmbausteine, dass das wahrscheinlich auch nicht ganz klein ist, was die tun. Und trotzdem kann da alles Mögliche bedruckt werden. Also, na, ist schon, weiß ich nicht, also schwierig so jetzt einen klaren Grund zu finden, warum Lego sich da so schwer tut mit. Aber vielleicht weiß jemand draußen, kann ja auch sein. Und schreibt es uns rein.
Ja, das ist also, ja, genau. Vielleicht hört jemand von Lego mal zu und schreibt uns einfach mal eine E-Mail. Nee, aber ich kann mir das auch schon vorstellen. Also, wie du es schon sagst, SAP, Einfliegen, Lagerhaltung und so weiter. Und wie du auch eben schon sagtest, wahrscheinlich auch das Druckverfahren. Ne? Wenn wir uns so einen schwarzen Stein angucken, ich hatte ja schon mal eine Sendung oder wir hatten schon mal eine Sendung mit einem Steinedrucker, der hat es ja auch gesagt, also gerade bei dunklen Steinen, da musst du ja nicht nur einmal rübergehen, sondern gehst halt mehrfach rüber. Ne? Wenn du da, also auch Druckverfahren, also das ganze Verfahren an sich, das ist, dauert ja auch. Also wenn
es wird aufhalten, ne? Zeitlich auch.
Ja, genau, richtig. Das ist auch so eine zeitliche Schiene, weil wenn der Stein mehrfach bedruckt werden muss, dauert es natürlich länger wie ein weißer Stein, wo was weiß ich, zwei Augen drauf gedruckt werden. Aber dennoch, auch wenn es schwierig sein mag für ein Unternehmen, vielleicht auch sehr starr, je größer es, umso starrer wird man ja und umso starrer werden die Entscheidungen und das dauert ja auch alles einen kleinen Augenblick länger. Aber ich möchte immer noch sagen, Wenn der Kunde ist König und wenn der Kunde das möchte und der sagt das nicht nur einmal, der sagt das auch nicht nur 100 Mal und der sagt das noch nicht 1000 Mal, irgendwann muss die Firma ja auch mal darauf eingehen und sagen, okay, ich stelle mich jetzt tatsächlich hin und sage, alles was 18 plus ist,
ist ja sowieso schon für unseren Geldbeutel gedacht. Ich kenne da wenig Eltern, die, sage ich mal, einfach mal ein Plus-18-Set für 400 Euro einem 14-jährigen oder 12-jährigen Jungen unterm Weihnachtsbaum legen. Ist genauso wie, ich würde meiner Tochter zu Weihnachten nie ein neues iPhone einer 11-Jährigen kaufen. Das ist einfach so, das ist für uns Erwachsene und wir geben schon so viel Geld aus für so ein 18-Plus-Set. Ich finde, muss ein Muss sein, dass diese ollen Sticker da endlich rausgehen. Egal wie Lagerhaltung, Verfahren des Druckes ist und so weiter. Ich denke schon, dass sich das in diesen Setpreis widerspiegeln kann.
Ja, vor allen Dingen, wenn es im Setpreis drin wäre, das habe ich auch immer wieder jetzt bei Lego. Du suchst auch, jetzt als Reviewer zum Beispiel, bei Lego, also ich zumindest nicht, du suchst nicht mehr nach einem Set, das perfekt ist, auch zu dem Preis, zu dem es draußen ist, sondern in der Regel entkopple ich das für mich komplett, weil das der Preis in aller Regel eigentlich zu hoch ist für das, was du physisch vor dir hast am Ende. Mhm. Das ist halt bei einem, ich nenne es jetzt so, wahrscheinlich wird man dann sagen, boah, aber das ist halt bei der Premium-Marke Lego so. Ja, muss man einfach hinnehmen. Sie haben diese Preisstellung für sich identifiziert und dann wollen sie es so machen. Okay, fair. Wonach ich gucke ist, hat das Set, das vor dir auf dem Tisch steht, in sich funktioniert? Mhm. Ja, und dann hinterher guckst du noch auf den Preis und sagst, okay, es ist 50 Euro zu teuer, geschenkt. Aber das, was du hast, muss ja wenigstens sauber sein. Ja. Und wenn du diese Sticker-Sachen nicht mehr drin hättest, dann hättest du so viele Sets auf Anhieb, die wirklich gut wären, wo du sagen könntest, yo, das passt 100% fein, es ist halt 50, 60, 70 Euro zu teuer, okay. Aber wir hätten eine ganz andere Diskussion immer wieder bei Lego. Weil dann ist es eine reine Preisentscheidung. Ja, und du hast nicht hinterher auf der Box irgendwie was gesehen, was dir gefallen hat und stellst in der Box dann fest, na, verdammt, jetzt kommt mir als erstes irgendwie so eine Tapete entgegen. Weil wir sind komplett informierte Käufer, darf man ja auch nicht vergessen. 90% wahrscheinlich der Lego-Käufer draußen sehen was im Regal, finden es cool, schauen jetzt nicht mit zugekniffenen Augen hin, ob es ein Sticker sein könnte auf der Abbildung oder nicht, sondern kaufen das und sind dann vielleicht zu Hause enttäuscht. Vielleicht auch nicht, weil sie es anders gar nicht kennen oder so oder nicht erwartet haben. Aber das ist halt was, ich würde mir wünschen, dass sie das doch deutlich in den Griff kriegen. Aber eine Sache, die ich vielleicht auch an der Stelle mal sagen will, man hört immer, dass Transfersticker so das Nonplusultra seien. Und so, wenn schon Sticker, dann Transfersticker. Und ja, ich habe gerade mit Transferstickern die schlimmsten Erfahrungen eigentlich gemacht, weil du bei denen wirklich das Problem hast, das sind ja im Grunde so eine Art Print an einer Folie, die du dann hinterher abziehst.
Mhm. Ist ja wie bei der PKW-Folie, wo dein Name dann auf der Scheibe steht.
Ja, genau. Nur das sind dann wirklich Sticker. Wenn du mit denen über dem Stein schwebst sozusagen, musst du dich mental stärken, wenn du dann den Sticker auf den Stein klebst, dass das auch wirklich sitzt. Weil wenn das nicht sitzt, dann ziehst du es ab und dann hast du die Folie in der Hand und der Sticker ist aber schon auf dem Brick und du kriegst es nie wieder runter. Ist einfach so. Ist mir x-fach passiert. Ich habe mir wirklich Sets kaputt gemacht damit. Kaputt gemacht in Anführungszeichen. Zum Beispiel auch so, dass du sie nicht weiterverkaufen kannst, was durchaus für manch einen auch ein Thema sein kann. Hm. Wenn ich einen Sticker sauber nochmal abziehe und sage, okay, komm, ich bringe ihn nochmal auf, das geht. Wenn du aber so einen Transfersticker schräg über 5 Steine falsch rum aufgebracht hast aus irgendeinem Grund oder sowas und das hinterher erst merkst, dann hast du echt gelitten. Und das ist schon was, muss ich sagen, die größten Frusterlebnisse hatte ich mit Transferstickern.
Mensch, jetzt
habt ihr Erfahrung mit dieser Art Sticker?
Ja, da muss ich meine Hand hochhalten, was ihr jetzt nicht seht. Aber da wollte ich jetzt gerade tolle Werbung für diesen Transfersticker machen. Das ist nämlich der einzige Sticker, der mir tatsächlich gefällt. Ich hatte diese Papierdinger, die nicht richtig ausgestanzt waren. Dann haben wir diese Lego, tatsächlich, auch bei Lego hatte ich schon Stickerbögen, zum Beispiel bei diesem Harry Potter Set. Da war diese Hedwig da, diese große Eule, wo der Zauberstab und die Getränke und die, ne, und alles damit dabei waren. Und da hatten wir zum Beispiel einen Stickerbogen, wo alles komplett falsch raufgedruckt war. Das heißt also immer das Ausgestanzte, da war die Hälfte des Stickers schon mit drauf. Also da geht das auch manchmal. Oder gucken wir uns den Orion Express an, mit den verkehrten Schildern. Also auch da gibt es manchmal beim großen Hersteller Fehler. Und genauso habe ich auch bei alternativen Klemmbausteinherstellern eigentlich mit Stickern eher schlechte Erfahrungen gemacht, tatsächlich immer. Aber es gab auch tolle alternative Sets. Ich erinnere mich dann noch an irgendein Weihnachtsset auf einer weißen Schneekulisse mit so einem Weihnachtsmann. Ich glaube, das war die Weihnachtsmannwerkstatt. Ich kann noch nicht mal sagen, welcher Hersteller das war. Es war so eine Glaskugel, wo der Weihnachtsmann da die Geschenke und die Wichtel da eingepackt haben. Und da war auch in diesem Set, da bin ich das erste Mal mit Transferstickern in Kontakt gekommen und fand die so bockstark. Also das ist richtig toll mit der Folie, das wird dann so aufgemacht und dann hat man dann die Folie abgezogen und hatte dann diese tollen Sticker da draufkleben und das sah auch schon total wertig aus, wie so ein Druck. Aber wenn ich mir dann deine Sache anhöre, natürlich, man der eine macht da so eine Erfahrung und wenn es dann über mehrere Steine nachher geht und das auch genauso drauf sein muss und wie Laszlo schon sagte, also du hast wirklich nur eine Chance. Und wenn nicht die Chance falsch vorbei verstehe, ist, ne? Dann also ist vorbei.
Das Ergebnis, wenn es gut funktioniert hat beim Transfersticker, ist natürlich über jeden Zweifel erhaben. Ja? Das funktioniert wunderbar. Wenn du es anständig aufgebracht hast, sieht das edel aus, sieht das schick aus, fast wie ein Print in aller Regel. Es gibt zwei, drei Sachen. Das eine ist, wenn du über mehrere Steine einen normalen Sticker aufbringst, was ja eh schon unsäglich ist, das hasst, glaube ich, jeder, dann ist das schlimm genug. Aber wenigstens ist der Sticker nicht automatisch zerrissen, wenn du die Steine versehentlich irgendwie lösen solltest. Und meistens musst du schon aktiv irgendwie was tun. Beim Transfersticker, da er sehr wenig Kraft hat, die Steine zusammenzuhalten, sozusagen, wenn dann wirklich mal einer abgeht oder du irgendwie unsanft zu Werke gehst und dir geht so ein Stein ab, auf dem eben ein Teil eines Transferstickers ist, dann hast du den Transfersticker sofort komplett zerstört. Das zweite ist, wenn du gerade auch bei Schrift oder kleinteiligeren Sachen, ist es häufig so, dass das, was transferiert werden soll, schon auf dem Stickerbogen zurückbleibt, wenn du überhaupt nur die Folie anhebst, da musst du schon sehr vorsichtig sein. Und wenn du dann das Erlebnis hast, dass du die Folie abziehst, aber doch das, der Print, sage ich mal, nicht am Brick kleben bleibt, sondern wieder so zum Teil zumindest mitkommt, dann hast du auch oft ein Problem, ihn dann hinterher sauber noch, so dass es nicht total bescheuert ist, aufzubringen. Also mit Transferstickern kannst du sehr viel mehr falsch machen als mit normalen Stickern.
Mhm.
Dafür sehen sie, wenn du alles richtig machst, viel, viel besser aus, ohne jeden Zweifel.
Ja, also ich würde fast sagen, die haben genau die gleiche Qualität wie ein Druck. Aber wir reden jetzt über Sticker für oder bei Erwachsenenset. Und dann habe ich mit ganz vielen Menschen schon darüber gesprochen, naja, oder ich höre es immer wieder, naja, bei Kindersets finde ich das manchmal gar nicht so verkehrt. Da haben die was zum Bauen, zum Kreativwerden und noch zum Basteln obendrauf. Aber ich habe mir tatsächlich mal die Mühe gemacht und habe jetzt über die Monate hinweg durch meine Tochter waren wir oft im Schulbereich da, sei es beim Elternabend, sei es, wenn man die Kinder aus dem Hort abgeholt hat, dann kommt man doch mal so ins Gespräch und auch mit den Kindern ins Gespräch. Und da habe ich dann einfach mal gefragt, also Thema Lego ist auch dort in der Schule bei uns ganz großes Thema, ganz viele Kinder sind mit dabei, vorzugsweise die Jungs und die bauen natürlich auch immer ihre Autos, ne? Die Speed Champions zum Beispiel und so weiter. Mhm. Und da habe ich tatsächlich ganz viele Eltern, aber auch Kinder gesprochen und oder gefragt und habe gesagt, Mensch, wie ist denn das eigentlich bei euch? Wenn wir jetzt zum Thema Lego Speed Champions kommen, da sind ja manchmal wirklich 30 Sticker plus aufwärts auf mini kleine Teile drauf zu kleben. Und da war die Antwort, nee, die finden das nicht so toll. Also bei großen Stickers haben wohl die meisten Jungs überhaupt kein Problem mit, aber wenn es dann in die kleinste oder kleinste Bögen oder die Räder vorne, wenn es danach geht, da haben auch die Jungs, die meisten, keinen Bock mehr drauf, weil sie das eben nicht gerade draufgeklebt bekommen.
Na, und Speed Champions sind auch ein echter Geduldstest.
Ja, aber wirklich.
Ich meine, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, ganz am Anfang der Sendung. Also ich habe 4 Kinder und alle haben mehr oder weniger Lego gebaut und ich hab die Sticker immer drauf machen müssen, weil die immer Angst oder Sorge hatten, ja, nee, wenn ich das mache, wird es schief und das sieht nicht so toll aus und mach du mal lieber. Also ich behaupte, dass Kinder die Sticker nicht mögen. Also ich, ja, bin da ganz bei dir, dass das...
Aber soll ich euch mal was gestehen? Also mein Sohn findet Sticker auch doof, ich muss das auch immer selber machen. So ein bisschen habe ich auch Spaß dran, echt Sticker jetzt aufzubringen. So mein düsteres Geheimnis. Also ich habe, wenn ich so mit der Pinzette, dann, also es gibt wen, ich finde, und wahrscheinlich werde ich dafür gesteinigt von vielen draußen mit Klemmbausteinen idealerweise.
Spitz die Ohren.
Ich finde, es gibt beim Klemmbausteinbau wenig Befriedigenderes, als wenn du so mit der Pinzette so einen Sticker schnurgerade aufbringst. Und passt einfach. Und denkst dir, boah. Das habe ich richtig gut gemacht.
Stimmt,
ich muss sagen, das ist jedes Mal, und da denke ich mir, mich stört es auf einer fachlichen Ebene, weil ich es einfach für schlechte Produktqualität halte, wenn du mit Stickern arbeiten musst. Mhm. Aber auf einer baulichen Ebene, es stört mich nicht sonderlich, sie aufzubringen. Es unterbricht mich jetzt nicht wahnsinnig meinem Flow, selbst wenn es beim Speed Champion, irgendwie auf 200 Teile, 50 Sticker, da hört der Spaß auf. Sieht auch einfach doof aus. Aber bei einem paar tausend Teile-Set 50 Sticker drin zu haben, fachlich, ja, sträubt sich alles, aber beim Bauen, ich finde es eigentlich immer wieder eine kleine Herausforderung zwischendurch und freue mich drüber.
Es ist auf jeden Fall. Also ich sorry, bin da auch eher der Typ, also wie ihr hört, Laszlo hat eine Pinzette, ich habe zu Hause auch eine Pinzette und nutze die auch regelmäßig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da so testweise so mehrere Aufklebvarianten mal ausprobiert. Also ich habe tatsächlich auch den Lego-Teile-Trenner einfach mal benutzt.
Mhm. Ist auch sehr beliebt, gell?
Ja, ich habe das... Guck mal, ich habe schon so viele Sets aufgebaut und irgendwann kam mir dann auf einmal dieses Bild. Ach so, das ist nicht nur ein Teiltrenner, sondern die kleben damit die Sticker auf. Mhm. Und ich würde behaupten, das geht mir vielleicht nur so, aber ich kann mit einem Teiletrenner die gerade aufkleben, anstatt mit so einer Pinzette.
Ich weiß, was du meinst. Interessanterweise geht es mir ähnlich. Mit der Pinzette bist du schneller schief. Ich weiß auch nicht, woran es liegt so richtig. Mit dem Teiltrenner, vielleicht, weil du wirklich diesen Winkel hast, wenn du es aufbringst.
Wahrscheinlich.
Oder so. Also zur Erläuterung, falls jemand sich jetzt total fragt, wie im Teiltrenner, man nimmt quasi den Teiltrenner, wie sagt man, das falsche Ende des Teiletrenners und da legt man den Sticker so mit einer Ecke drauf, falls das einer noch nie gemacht haben sollte.
Genau. Ich werde jetzt einfach in die Kapitelmarke mal Laszlo das Foto einfügen, der schickt mir nachher eins, wo er dann diesen Teiletrenner und Sticker drauf.
Ich hab eben gesagt, ich habe 30 Sets oder so oder mehr hier stehen. Ich müsste erst mal eins finden, das Sticker hat tatsächlich. Ich glaube, das wird überraschend schwierig. Na, aber das geht jedenfalls. Und ich habe aber auch gehört mal, ich weiß nicht mehr woher, dass die Designer, speziell wenn sie die Produktbilder machen bei Lego, dass es da wohl auch den Trick geben soll, Glasreiniger zu verwenden und aufzusprühen auf die Steine und dann den Sticker aufzulegen, dann kannst du ihn wohl auf dem Stein hin und her schieben und ausrichten und genau justieren und dann, wenn das trocknet, dann klebt das. Keine Ahnung, was stimmt, es erscheint mir sehr aufwendig, aber das ist wohl wie die Produktfotos von Lego gemacht werden. Nicht, dass wir da nicht auch schon mal schiefe Sticker
sehen. Sehr aufwendig ist ein Stichwort. Da habe ich jetzt nämlich gerade so, während ihr geplaudert habt, ein bisschen drüber nachgedacht. Es gibt ja heutzutage einfach auch schon für den, ich sag mal, Heimgebrauch vielleicht noch nicht ganz, aber für den Erweiterten, also so den Hobbyisten, sage ich mal, gibt es ja doch auch schon recht erschwinglich diverse Drucker, die eben nicht nur normal Papier drucken, sondern ich meine jetzt auch keinen 3D-Drucker, aber Drucker, die tatsächlich auf Gegenstände Sachen drucken können, sei es UV-Druck oder ja, ist ja nicht das Einzige, aber UV-Druck und sowas. Vielleicht ist das noch eine Alternative zum Sticker aufbringen.
Das ist wahrscheinlich sehr aufwendig, aber denkbar. Und natürlich, du sagst es ja auch selber gerade, die Steinedrucker, Also ich kriege es oft in Kommentaren, dass Leute schreiben, ja, wenn ich jetzt 400 Euro für Set, ganz ehrlich, dann investiere ich die 50 Euro auch noch und hole mir die Steine, die beklebt werden halt beim Steinedrucker. Das machen wohl auch sehr viele. Ist natürlich die teure Variante.
Aber ich glaube, also...
Aber auch eine, die sehr
lieblingsgängig
ist.
Ich bin inzwischen...
Ne? Ich glaube, ein UV-Drucker für zu Hause wäre wahrscheinlich auch relativ teuer.
Ja, aber guck mal, wenn jetzt Leute 1.000 Euro für den Todesstern und wir hatten, der Lars hat irgendwann mal in einer der vergangenen Folgen aus dem Nähkästchen geplaudert, was für eine Summe er Monat für Monat in Klemmbausteine investiert. Und da denke ich mir, bei solchen Summen müsste doch eigentlich dieser UV-Drucker, ich meine, den benutzt du dann ja nicht nur einmal, sondern hast den dann ja da und kannst den unendlich oft im Prinzip benutzen. Da hat sich doch so ein Kauf auch schnell amortisiert, sozusagen.
Also der Lars macht das jetzt mal.
Der Lars kauft jetzt im Auftrag von Brickpot.
Ja gut, es ist
geht ins Anlagevermögen von Brickpot dann.
Dann kann ich hier Brickpot-Steine selber drucken.
ganz kurz, vielleicht noch als Zwischenfrage. Wisst ihr, wie das rechtlich ist? Also ich meine, man kann natürlich zu Hause mit den Steinen, die einem gehören, ja machen, was man will. Aber wenn man jetzt anfängt, dann doch die Steine auch zu verkaufen, darf man das?
Naja, also da kann ich kurz was zu sagen. Da hatten wir tatsächlich den Steindrucker oder Steindrucker
lange auf
Bricks mit dabei. Und da haben wir genau diese Frage gestellt. Und
also alle nochmal die alte Podcast-Folge hören.
Genau, verlinken wir hier. Könnt ihr gerne nochmal reinhören.
Mit unserem Urgestein.
Genau. Und war die Frage, wie sieht das rechtlich aus? Und da war, wie gesagt, Lego hat ja mal gesagt, zum Beispiel Logos oder von Dritten die Logos zu drucken, ist nicht erlaubt. Und dann hat er gesagt, wann ist es denn ein Logo? Ist es ein Logo, weil es ein Logo ist, oder muss das Logo ein eingetragenes Logo sein? Da hält sich die Firma Lego total bedeckt und gibt auch keine Antwort. Und
naja, jetzt reden wir mal vielleicht von dem Anwendungsfall, den wir jetzt hier mit diesen Stickern haben.
Ja,
jemand
genau,
hat irgendein
genau.
Set und möchte aus einem Nicht-Star Wars-Set, das aber offiziell laut Lego ein Star Wars-Set ist, aber das ist ja auch so einer der Kritikpunkte, dass die Lizenz ja oft dann nur durch Aufkleber gezeigt wird, sozusagen. Und man druckt jetzt irgendwie Star Wars auf die Steine. Wäre das legal? Weißt du das?
Ich würde ja behaupten, weil das tatsächlich einen Steindruckermeister hier gibt. Könnt ihr alle im Internet mal eingeben, Steindrucker, dann wisst ihr ja auch gleich, wen ich meine. Denn der bietet so gewisse Part-Packs an. Und da habe ich auch schon ganz oft dazu gegriffen. Der hat einfach Steine, die er da einfach kauft und bedruckt. Und sei es, ich habe bei der Vespa hatte man Drucke, die wieder so blöde aufzubringen waren. Die hat er in einer Krümmung bedruckt. Dann gab es von den alten Häusern, da gab es auch total neue Sets, die er angeboten hat, wie zum Beispiel auf Bricklink. Da gab es ja diesen komischen Snackshop da. Shark Snack hieß der, glaube ich. Da war auch vieles mit Sticker gemacht und da habe ich mir zum Beispiel auch die bedruckten Teile nachgekauft bei ihm, und der macht das gewerbebetreibend und das auch schon über Jahre hinweg, sodass Lego davon eigentlich schon Bescheid weiß, was er da macht. Also ich würde mal behaupten, wenn es nicht legal wäre, dann wären auch bei ihm schon längst die Lichter aus, ne?
Na, dann ist das vielleicht noch für eine Alternative für all diejenigen, die Sticker hassen, dass man sich dann halt die bedruckten Steine irgendwo besorgt, sage ich mal.
Ja, also ich mache das wirklich so, ich gucke mir das jetzt an, Simon, und gucke mir tatsächlich die Aufkleber an. Kann ich damit leben, dann kommen die wirklich rauf. Kann ich damit nicht leben, weil es für mich ein total schönes Set ist und ich das auch gerne mal angucke und auch gerne ganz toll präsentiere, dann bin ich wirklich bereit und investiere nochmal die 20, 30 bis 50 Euro und lege mir so ein Partpack zu. Aber wünschen würde ich mir natürlich, wie alle, dass das Lego das selber machen würde.
Ja klar, es wäre natürlich schöner, wenn das schon alles mit drin wäre, aber vielleicht ja nochmal so als Option für all diejenigen, denen es dann so geht wie dir, weil mir ist das, bin da jetzt vor der Sendung, wäre ich da gar nicht drauf gekommen, aber jetzt im Laufe des Gesprächs habe ich überlegt, das wäre doch irgendwie eine Marktlücke sozusagen. Aber die ist ja offensichtlich schon gefüllt, die Marktlücke, was sehr, sehr gut ist.
Naja, also ich würde behaupten, in den Szenen, die Drucker, die das anbieten, kann man an einer Hand abzählen, sind nicht wirklich viele.
Ja, ja.
Aber sie machen es und sie drucken auch Logos Dritter trotzdem drauf. Und ja, alles andere muss Lego dann mit den Druckermeistern besprechen. Kommen wir zum anderen Thema. Wir haben jetzt über Sticker noch gesprochen. Ich habe auch anfangs gesagt, wir wollen auch über Farbchaos reden, Farbabweichungen und Baufrust, über typische Probleme, unterschiedliche Farbtöne bei gleichen Farbnamen und so weiter. Habe ich auch tatsächlich in der Vergangenheit leider schon erlebt, gerade auch wieder bei teuren Sets, bei den modularen Gebäuden zum Beispiel, kann ich immer wieder sagen, bei der Werkstatt fing es an, da war das Weiß nicht weiß, und jetzt beim Tudor Corner, das Babyblau nenne ich es jetzt einfach mal, war nicht immer das Babyblau. Ja, der Support und der Service ist bei Lego super. Die schreiben schnell zurück, die schicken schnell Ersatz, aber das ist schon manchmal Farbchaos gleich auch Bauchaos, weil ich bin so ein Typ Mensch, wenn ich da so ein 229-Euro-Set zusammenklöppel und stelle dann fest, das Spaltmaß stimmt überhaupt nicht. Da denke ich manchmal, ich habe ein alternatives Klemmbaustein-Set da vor der Nase. Und dann kommen noch zusätzlich diese Farbprobleme. Das verärgert mich doch dann schon immens. Und was ich noch ganz belächelt habe und ganz lustig fand, da hat Firma Lego mir geschrieben, dass es ging um diese blauen Steine. Ich möge doch mitteilen beim Tudor Corner, um welche Materialnummern es denn geht, um welche Elemente. Und da habe ich mir so gedacht, ja, nee, ist klar. Also ihr stellt das Set her, ihr wisst, welche Farben da verwendet werden, aber ihr wisst gerade nicht, welcher Stein genau dieser blaue Stein ist.
Und warum? Weil sie so viele verschiedene Elemente inventarisieren. Siehst du, da schließt sich der Kreis.
Ja, siehst du.
Haben wir das auch gehört. Aber das mit den Farbabweichungen, ich finde das immer lustig. Farbabweichung ist so ein Thema. Ich muss ehrlich sagen, mich persönlich juckt das kein Stück. Und ich habe das öfters mal, gerade wenn du vor der Kamera Sets zeigst und mit 5 Scheinwerfern aus allen Richtungen, dann kriegst du, ich habe keinen Kontrollmonitor, das heißt, ich zeige die Sachen einfach ins Handy und hoffe einfach, dass es gut aussieht. Und hinterher sieht man dann, ja, man sieht ja natürlich das Set viel näher und viel krasser beleuchtet. Ich meine, ich habe 4 Scheinwerfer, die das Set anstrahlen und 2 davon explizit für dieses Set, dann logisch sieht man da jede kleine Abweichung und dann kriegst du Kommentare, ja, siehst du denn die Abweichung nicht und dies und jenes und dann stellst du es in die Sonne oder stellst dich raus auf den Balkon und guckst mal und sagst, da ist nichts. Ja? Also zum Teil wird dieses Thema sehr viel größer gemacht, als es ist und ich glaube nicht die Hälfte der Leute, die darüber meckert, hat sich jemals ernsthaft persönlich dran gestört. Ausnahme natürlich, wie du sagst, es gibt mitunter Farben, zum Beispiel das helle Blau oder auch Orange, Tan mitunter, ne?
Ja,
das helle
Weiß
Tan
ist leider auch betroffen,
wo du ganz extreme Farbabweichungen hast, bis hin zu, dass es fast aussieht wie ein anderer Farbton.
Ja, genau.
Und das geht natürlich rein gar nicht. Aber ich glaube, dass so eine Grundfarbabweichung und meistens ist mein Gefühl, wird da bei Lego sehr viel häufiger drauf umgeritten als bei anderen Marken und damit da jede kleine Farbabweichung direkt zu einem eigenen Sondersendungsthema gemacht von diversen Menschen. Ich glaube, dass du, da ja diese ABS-Steine aus Granulat auch hergestellt werden, das zum Teil ja auch aus verschiedenen Quellen kommt, von verschiedenen Vorlieferanten und sowas. Du kannst nicht alles Granulat bei einem bestellen, das macht wieder Stichwort, auch ein Keksunternehmen zum Beispiel, produzierendes Unternehmen, hat mehr als einen Mehllieferanten, oh Wunder, in der Regel. Und dann ist es irgendwo normal. Wie willst du es zusammenmischen? Wie willst du jeden deiner Vorlieferanten bei jedem Körnchen des Granulats darauf hinkriegen, dass der präzise die Farbe hat, die du mit dem Pantone-Fächer am besten daneben stehend noch definiert hast in der Sonne? Das halte ich für fast unmöglich, dass alle Steine einheitlich gefärbt sind. Es gibt da sicherlich immer einen gewissen Rahmen und ich habe noch kein einziges Set gesehen. Farbabweichung hast du immer. Ich glaube, in aller Regel sind es keine dramatischen. Dann sagt man gerne, ja, ich sehe hier keine Farbabweichung. Passt schon. Und das ist dann auch in Ordnung. Und Lego hat, speziell Lego, aber durchaus auch gewisse alternative Hersteller, hat halt bei manchen Farben nur das Problem, dass es da so extrem wird, dass man nicht drumherum kommt. Und daraus wird dann so ein allgemeines Thema gemacht, habe ich das Gefühl. Das bei jedem Set dann plötzlich. Ne? Bei einem Tudor Corner, das mag sogar sein, dass bei dem hellen Blau dann da so richtig krasse Dinger drin sind, die auch doof aussehen. Aber manche regen sich dann noch über alles auf. Ne? Bei einer Burg irgendwie über die Grautöne. Ich frage, ja.
Ja, gut. Wen
juckt's?
Also, gerade bei
die
Grau.
Ein bisschen fleckig.
Ja, aber gut, guck mal, da sind wir schon wieder dabei, sagen, da ist genau der Schnitt. Da sagen wir ja bei den alternativen Herstellern ganz oft, naja, das ist eine Burg und eine Burg, das ist mit Schatten und das Haus ist ja schon alt und, aber ne, das ist genau dasselbe. Also, das ist ja bei Thema Lego auch, aber ja, weiß ich nicht.
Du hast völlig recht, Lars. Wir müssen davor, du hast völlig recht. Eine der Sachen, und ich möchte einfach nur mal, was mich zum Beispiel stört, ich habe einen Satz, der mir mal beim Held der Steine aufgefallen ist, da bin ich echt drüber gestolpert, als er, ich glaube, bei einer grünen Lokomotive, ich weiß nicht mehr, wie die, es war nicht das Krokodil, es war irgendeine andere, glaube ich, von Blue Bricks, da sagte er, ja, wir haben verschiedene Grüntöne hier. Aber das ist nicht schlimm bei dem Preis. Und es war ein 150-Euro-Set oder so. Und da bin ich drüber gestolpert, weil ich dann denke, bei einem 80-Euro-Set von Lego, da kloppen wir voll drauf ein. Das soll jetzt gar nicht an der Person des Held der Steine festgemacht werden, seinen Positionen gegenüber verschiedenen Marken. Aber diesen Eindruck sollte man natürlich vermeiden. Ne? Nur weil es ein alternativer Hersteller ist, ist auch meine Herangehensweise, wenn es jetzt nicht so ein Ramsch-Hersteller ist, diese No-Name-Marken wirklich, die du kriegst für 20 Euro 1000 Teile, da darfst du keine Ansprüche stellen oder keine großen. Aber wenn du von den normalen, etablierten Alternativherstellern, dann solltest du auch den gleichen Anspruch natürlich haben. Grundsätzlich, die sind auch mittlerweile teuer
genug. Da verweise ich. Und
dann darfst du auch keine Farbabweichungen erwarten. Ne?
Verweise ich mal auf die Folge, die wir vor einiger Zeit aufgenommen hatten. Also wer sie noch nicht gehört hat, hört da nochmal rein, ob es gerechtfertigt ist, an Lego andere Maßstäbe anzulegen als an alternative Klemmbausteinhersteller. Da haben wir nämlich über eine Stunde lang genau über dieses Thema gesprochen.
Genau.
Wegen Querverweisen wie diesen bist du unser bester Mann.
Ja, siehst du.
Das ist mir gerne. So ein bisschen das Gefühl, das ist aber meine Rolle heute Abend, immer so auf die Themen hinzuweisen, die wir schon mal besprochen hatten.
Wir haben das gleiche mit Angus-Punkten. Ne? Das ist ja auch so ein wiederkehrendes Thema.
Oh ja.
Und ich hatte das die Tage, dass ich in einem Video gesagt habe, ganz offen, Freunde, mir sind die Angus-Punkte scheißegal. Es könnte mir nicht egaler sein. Und es gibt viele, zum Beispiel der Martin, der Steinverrückte, guter Kumpel von mir, den ärgert das sehr, den ärgert das aber wirklich. Der macht das nicht nur, damit du, ne, damit du über irgendwas ranten kannst, sondern den stört das wirklich. Und ich glaube, dass das viele draußen stört, weil wir ja auch ein Hobby sind, wo viele Menschen sind, die sehr penibel, glaube ich, sind mit ihren Steinen und da sehr viel Energie reinstecken in ihr Hobby und deswegen schon auch erwarten, die Farbabweichung muss minimal sein, die Angus-Punkte dürfen kaum zu sehen sein, das ist mein Anspruch, dann ärgert sie das. Ich habe aber dann auch gedacht, ich glaube, vieles davon ist so eine Diskussion, die hätte vor 5 Jahren noch keiner geführt, bevor es nicht anfing, dass von diversen Ecken dann auf solchen Kleinigkeiten, zum Beispiel auf YouTube, rumgeritten wird, von unterschiedlichsten Kanälen. Und deswegen achtet man auf sowas. Früher hätte einen das gar nicht groß gestört, ob ein Angus-Punkt irgendwie ein bisschen intensiver wäre oder nicht. Das ist halt ein Angus-Punkt, was willst du machen?
Und ich glaube, dieses Früher hängt natürlich schon, wie du es auch gesagt hast, ein bisschen auch mit der Technik zusammen, die jetzt einem auch, während man Reviews und so macht, zur Verfügung steht. Wie du sagst, diese Beleuchtung von allen Seiten, das wahnsinnig nahe Ranzoomen mit der Kamera, was dann teilweise möglich ist, was vor 5 Jahren vielleicht in dem Maß auch noch nicht möglich gewesen wäre, dass du inzwischen in 4K, was weiß ich, Full HD deine Videos aufnimmst und so weiter. weiter. Ich habe mal einen ganz lustigen Spruch gelesen, der, finde ich, passt ein bisschen. Der ging irgendwie sinngemäß so, seit im Sport in Millisekunden gemessen wird, haben Läufer mit langen Nasen einen gewissen Vorteil. und vielleicht ist es auch ein bisschen so, genau, einfach, dass wir inzwischen diese technischen Möglichkeiten haben und das dann auch zu zeigen in einer Detailtreue, in einer Aufnahmequalität, in einer Schärfe, das ist einfach absurd. Und wie du gesagt hast, wenn man das Set am Ende...
Simon.
Ja.
Nee, sag ruhig.
Nee, fertig. Achso, ich wollte nur sagen, wie du vorhin auch gesagt hast, wenn man das Set aber in die Hand nimmt und sich irgendwie das in sein Zimmer stellt oder damit auf den Balkon in die Sonne geht oder wie auch immer, das sind Sachen, die siehst du dann eben nicht. Die siehst du nur unter Studiobedingungen.
Ja. Also ich glaube, dass du kannst auch die Agenda zum Beispiel, also den geheimen Gedanken des YouTubers zum Beispiel, der vor dir ist, des Reviewers, den Plan, den er hat, die Weltanschauung gegenüber Klemmbausteinen so, sollte man natürlich auch berücksichtigen. Und ich glaube, du kannst jedes Set der Welt, auch das Beste, kannst du, wenn du möchtest, komplett zerreißen. Ja? Ob das glaubhaft ist oder nicht und ob die Punkte absolut gerechtfertigt sind, aber ich kann dir jedes Set so hinhalten und so zeigen, dass es Farbabweichungen hat. Ich kann dir jedes Set, kann ich mir die drei hässlichsten Steine mit den größten Angusspunkten raussuchen und die dann in die Kamera halten. Also es ist eine Menge Framing und deswegen muss man immer auch selber den Kopf einschalten, wenn man sowas guckt. Und man muss für sich selber dann entscheiden, ist mir das wichtig oder nicht? Und ich glaube, vielen Otto-Normalbaumeistern sozusagen, die einfach sagen, ich möchte einfach Spaß mit Klemmbaustein haben, denen ist völlig wurscht, ob der Tan-Ton ein ganz bisschen größer oder weniger groß ist. Wenn es riesen Angusspunkte gibt an einer Stelle, die ganz klar sichtbar ist, dann stört das und das sollte es nicht sein. Definitiv nicht. Wenn es Farbabweichungen gibt, die so deutlich sind, dass es wirklich wie ein ganz anderer Farbton aussieht, dann muss man das natürlich reklamieren und dann tut man das auch zurecht. Oder man nimmt sich halt ein Steinchen aus der Ersatzkiste. Es ist nicht unser Job, als Klemmbausteinbauer, die Arbeit des Markenlieferanten auszugleichen, die schlechte dann im Zweifelsfall. Aber wir können es natürlich fast alle tun mit unserem eigenen Steinevorrat. Also muss man dann manchmal die Kirche, glaube ich, auch ein bisschen im Dorf lassen.
Das ist, ich bin ja absolut. Das ist, da hast du vollkommen recht. Und ich merke das bei mir im Laden auch immer wieder, die Leute, die reinkommen, die eben nicht jetzt diejenigen sind, die typischerweise 3 Stunden am Tag irgendwelche Reviews sich anschauen und so, die wählen auch unter ganz anderen Gesichtspunkten aus. Das interessiert die überhaupt nicht. Also mich hat noch nie im Laden, also wirklich noch nie, auch nur einer nach Angusspunkten gefragt. Das ist ein Wort, das kennen die gar nicht, behaupte ich mal. Und insofern muss man nicht auch aufpassen, dass, also ein Stück weit habe ich so das Gefühl, dass viele Reviewer dann auch die Reviews quasi gar nicht mehr für die breite Masse machen, sondern im Prinzip ist es so eine Bubble, die sich gegenseitig bedient und dann schaukelt sich das natürlich auch gegenseitig so ein bisschen hoch. Und das ist
du machst auch
so
mehr
der
Geld
Punkt,
damit, darfst du auch nicht vergessen, ne? Und mehr Klicks, wenn du, das ist Fakt, wenn du was zerreißt
das,
und natürlich
das
kritisch bist
auch.
Und wenn ich dann schreibe, was ist das Set mit den beschissensten Farben, die ich je gesehen habe, dann weiß ich, ich habe 5000 Klicks drauf. Wenn ich schreibe, nettes Set, hübsch, alles gut, dann habe ich 1000 Klicks drauf. Das ist Fakt.
Ja, das kommt mit dazu, ja.
Das sollte man alles nicht außer Acht lassen. Es gibt mittlerweile eine Menge, ich würde mich da mal einfach mit grob reinzählen, eine Menge Kanäle, Shoutout an sämtliche, fast alle, glaube ich, die bei uns auch schon im Podcast waren, die einfach sachlich und nüchtern rangehen und die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, das tut ganz gut. Und ich habe das Gefühl, dass es mehr und mehr werden, die sagen, ey, wir können es nicht mehr hören, diese ganze Kritik immer an den Kleinigkeiten. Eine Sache, die mich noch interessieren würde, Lars, du hast eben von Farbabweichung gesprochen, du hast auch von Angusspunkten gesprochen. Übrigens, ich habe einen Kommentar die Woche bekommen, da hat jemand geschrieben, mir sind Angus Steaks lieber als Angusspunkte. Das fand ich ganz cool. So werde ich das in Zukunft auch sehen. Wie sieht es bei dir mit Fehlteilen aus? Hast du damit schon Erfahrung gemacht?
Oh, ich glaube, da lachen jetzt draußen alle. Denn ich musste mir den Spruch mal anhören, mein Gott, bin ich froh, dass Lars dieses Lego-Set vorher gekauft hat, dann sind wenigstens in meinem Set keine Fehlteile.
Ist das bei dir so häufig tatsächlich
der
Fall?
Ich weiß nicht, woran es liegt, denn ich kaufe nicht ausschließlich im Online-Shop, ich kaufe nicht ausschließlich mein Lego-Set im Lego-Store, ich gehe auch mal zu Smith Toys oder wo auch immer gerade tolle Angebote sind und ich greife schon automatisch das erste, ich bin so paranoia, das erste Set lasse ich stehen, das zweite auch und dann nehme ich das dritte da hinten im Regal und kaufe es mir.
Ja, weil immer im dritten die Fehlteile sind.
Dann mache ich mir auch beim zweiten. Ne? Aber es ist in der Tat so, leider ja. Viele sagen, oder ich bekomme immer die gleiche Aussage, also ich weiß nicht, was du machst, aber ich hatte noch nie in einem Lego-Set Fehlteile. Da sage ich immer, also entweder sind die Leute, die das online sagen und online zeigen, nicht ganz ehrlich, denn nein, also nicht bei jedem Set fehlt mir was, aber ich habe doch leider etliche Sets, wo wirklich, wirklich Teile gefehlt haben und ich gerade dann an diesem Set nicht weiterbauen konnte.
Also soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Und ich glaube, ich habe 300 plus Videos auf dem Kanal, irgendwie so grob. Das heißt, ich habe ungefähr so viele Sets gebaut und ich habe bestimmt über 300.000 Klemmbausteine verbaut in den letzten 3 Jahren. Ich habe vielleicht tatsächlich irgendwie bei den unterschiedlichsten Marken, ich glaube, ich habe wirklich 10, vielleicht 15 Fehlteile gehabt.
Naja, die habe ich ja alle jetzt.
Also ich finde das echt lustig, wenn Leute sagen, auch bei Bluebricks zum Beispiel, da gibt es ja diese ganzen verschiedenen, auch die sich damit hin und her betteln. Im Moment, Bluebricks macht alles scheiße und alles Fehlteile und dann sagen andere wieder, nee, gar nicht, nie gehabt. Ich habe da noch nie ein Problem gehabt. Ich akzeptiere völlig, wenn ich da einfach nur Schwein gehabt habe bis jetzt. Und manchmal, in aller Regel, wenn ich glaube, boah, da fehlt mir ein Teil, das geht ja nicht. Und dann gehe ich an die Teilekisten meines Sohnes und mache mir eine Notiz, Fehlteil, und hole dann, suche das entsprechende Teil. Meistens haben wir es, wenn es jetzt nicht total was Spezifisches ist. Und in aller Regel findest du es hinterher in der Tüte, in irgendeiner Schnubbelecke da. Oder gerade jetzt bei den Papiertüten, die halte ich immer gegen das Licht, dann geht es einigermaßen. Oder es liegt halt dann, bleibt am Ende übrig in deinem großen Teileberg. Und vorher hast du geschworen, das ist nicht da. Und bis jetzt war es echt immer so. Und ich habe es gerade gestern wieder gehabt, der 11.000 Teile Millennium Falke, ich erinnere nochmal. Da habe ich ein ganz spezifisches Technikteil gesucht, das ich einfach auch nicht privat mehr hatte, weil ich bin kein Technikbauer normalerweise. Und ich habe es nicht, ich habe mich so geärgert, das kann doch nicht sein, dass das jetzt das Fehlteil ist. Und habe ich ohne weiter gebaut, in der Hoffnung, dass es irgendwie am Ende keine integrale Bedeutung hatte. Und heute Morgen steht meine Tochter neben mir und hebt so einen Teil in der Hand und sagt, hier Papa, guck mal, das lag auf dem Boden. Ich meine, super, danke auch. Also meistens findet es sich ja dann doch irgendwie.
Ja, also ich muss gestehen,
bei den ersten paar Sets, wo mir das aufgefallen ist, da sagt man ja auch, mein Gott, vielleicht bist du selber schon so bescheuert, hast das vielleicht in der Tüte tatsächlich weggeschmissen, man krabbelt, ich habe mich auch schon krabbelnd auf dem Fußboden unterm Tisch gesehen und habe da nachgeguckt, aber ich bin ganz ehrlich, mittlerweile bin ich da, was bei dem Aufbau und Aufreißen der Tüten ist, mega pingelig. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich bin sehr pingelig.
Ich will dir das gar nicht in Abrede stellen.
Schneid das mit der Schere auf, guck immer alles in, guck jede Ecke. Also die Papiertüten sind mir bis jetzt die liebsten, weil da sieht man wirklich, ob das irgendwo noch in der Ecke hängt. Du kannst sie wunderbar aufreißen. Meine Frau, die kam immer schon lachend rein und sagte, naja, vielleicht hast du einen Baufehler, hast du irgendwie was mit eingebaut, was da gar nicht soll. Und ich sage, das kann doch nicht sein, dass es bei mir immer so oft ist. Aber wenn ich nochmal einmal zur Qualität rüberschwenke, ich gucke mir da dann immer das Buddelschiff an von Lego. Und gerade bei dem Buddelschiff, das habe ich quasi zweimal hier auf dem Schreibtisch stehen, weil da waren so viele Kratzer auf diese klaren Teilen, dass die mir tatsächlich die ganze Buddel nochmal ersetzen mussten. Ne? Und das ist nicht nur dieses, sondern wirklich Fehlteile. Also in den letzten 9 Sets ist es tatsächlich so gewesen, dass es kein Fehlteil gab, aber ich hatte, wie gesagt, immer eins, wo ich wirklich nochmal penibel jede Ecke der Tüte nachgeguckt habe, auf dem Fußboden lang gerobbt bin, aber nein, tatsächlich, ich habe sie nicht gefunden.
Also ich glaube dir das eh. Ne? Ich glaube auch, dass viele von denen, die sagen, sie haben diese ganzen Fehlteile, wirklich diese Fehlteile haben. Es ist klar, gibt es Fehlteile und wenn 50.000 Leute da draußen Klemmbausteinsets bauen und in 5 Stück sind Fehlteile drin, dann werden diese 5 Stück ja bei irgendwem landen, diese Sets, und dann hat jemand einen Fehlteil gehabt. Das ist einfach Fakt. Aber ich glaube trotzdem, ich denke, 70-80% derjenigen, die sagen, ich habe einen Fehlteil, die haben das, wie du sagst, entweder irgendwo in der Tüte, es ist ihnen verloren gegangen, sie haben es nicht gemerkt, sie haben es übersehen, oder sie haben es tatsächlich, und das passiert ja auch sehr häufig, und dann denkst du wirklich, du hast einen Fehlteil, du hast es echt an der falschen Stelle verbaut. Hm. Und das ist mir nämlich auch heute passiert. Es gab 2 Arten Zahnräder in diesem Set und du baust das eine Zahnrad dann dahin. Es ist ein rotes Zahnrad, also passt. Und 5, was weiß ich, Seiten weiter stellst du fest, ich brauche ein rotes Zahnrad, aber ich habe nur so ein komisches rotes Zahnrad.
Ja, genau.
Scheiße, ich habe es irgendwo anders verbaut. Und dann muss es ja wieder rausfrickeln. Und ich glaube, das passiert auch sehr häufig. Und das merkst du dann halt einfach nicht. Und was du sagst mit den Kratzern, gut, das ist natürlich was. Ich hatte jetzt ein Set von Lego, diesen Force Burner, diesen Snowspeeder in Feueroptik. Da haben sie tatsächlich die Cockpitscheibe einzeln verpackt gehabt und ich hatte trotzdem einen kleinen Kratzer drauf. Dann ist das so, ne? Irgendwo hast du dann halt in der Produktion vielleicht schon was drauffallen gehabt. War jetzt nicht weiter wild, nur so eine Kleinigkeit. Aber da gibt es dann ja auch wieder die schmeißen die Dinger einfach mit in die Tüten und dann hast du natürlich alles komplett verkratzt.
Ja, ja.
Aber mit dem Kundenservice hast du ja selber gesagt, hast du gute Erfahrung. Ich glaube, bei Lego ist der ohnehin recht zuverlässig. Aktuell hört man sehr Schlechtes vom Bluebricks-Kundenservice.
Oh ja,
das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung nicht bestätigen, weil ich mit denen noch nichts zu tun hatte. Aber gefühlt, gemessen an dem, was man so mitkriegt, kann man sich schon vorstellen, wo diese Berichte herkommen, dass das durchaus seine Berechtigung hat, dass das sehr langwierig sein kann. Ich verstehe es allerdings auch, sie sind natürlich nicht selber Hersteller. Da ist es nochmal 2 Ecken schwieriger, an die Steine zu kommen, die zu ersetzen, im Vergleich zu Lego zum Beispiel, die einfach bei sich selber, blöd gesagt, im Lager gucken müssen. Aber das ist natürlich dann maximal frustrierend.
Da bin ich gespannt. Also ich habe tatsächlich jetzt auch Bluebricks mal hier. War ja vor ein paar Monaten bei einer Neueröffnung hier bei uns um die Ecke hier in Reinickendorf. Und da habe ich mir 2 Vögel mitgenommen und habe mir im Onlineshop den Adventskalender mitgenommen. Und da bin ich mal gespannt. Also beim Vogel, ich glaube, die Kohlmeise war das, das wollte meine Tochter aufbauen, die 11-Jährige, und hat gesagt, sie ist da ein bisschen verzweifelt, die hat den halben Vogel dann wieder in den Karton gepackt, das hat dann Papa weitergebaut. Aber auch beim zweiten Vogel gab es keine Fehlteile. Die Farben waren super. Ich habe erst gedacht, oh, was erwartet mich beim Thema Bluebricks? Aber bis jetzt war ich da positiv überrascht. Habe von einem Adventskalender noch nicht wirklich Feedback irgendwo gelesen. Ich habe mich auch noch nicht hingesetzt, bin ich ganz ehrlich. Das wollte ich selbst einfach mal, ohne mir eine Meinung vorher anzuhören, mir meine eigene Meinung bilden. Bin gespannt, was mich da wieder bei diesem Adventskalender erwartet.
Das war meistens genau der richtige Weg. Ich glaube, das kann man vielleicht generell auch mal den Leuten empfehlen. Schneide ich mir ins eigene Fleisch jetzt, aber ich finde, man sollte idealerweise, außer man weiß, was man tut, glaubt trotzdem auch an den eigenen, an den eigenen Menschenverstand, dann sollte man nicht allzu viel auf jegliche Art von Review geben. Ja, das kann einem bestimmte Dinge natürlich vorher aufmerksam machen, aber jeder Reviewer, selbst der Wohlmeinendste, hat immer natürlich so eine persönliche Note drin und findet vielleicht Dinge nicht ganz so schlimm, die jemand anders ganz furchtbar findet. Und deswegen finde ich deinen Ansatz, ich möchte mir gar nicht anhören vorher, was irgendwer über irgendwas sagt, ich möchte einfach selber erleben, das ist immer noch der angenehmste.
Ja, würde ich sagen, zum Schluss die Frage natürlich an euch da draußen und auch hier an Simon und an Laszlo. Wie handhabt ihr das? Sticker? Verbaut ihr? Klebt ihr? Oder möchtet ihr doch lieber bedruckte Steine und Fliesen haben? Ich bin gespannt da draußen auf jeden Fall auf Feedback. Bin gespannt, ob die Mehrheit das egal findet oder das sehen wie wir heute hier in der Sendung. Ja, lass uns gespannt sein auf ein bisschen Feedback. Und ich glaube, zum Thema Feedback, da hat der Simon noch einen passenden Spruch. Der wünscht sich nämlich immer gerne ein paar Kommentare da draußen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde das ganz spannend und ich hoffe, ihr findet es auch spannend, dass wir unseren Podcast jetzt so vom Konzept einfach im letzten halben Jahr geändert haben, dass wir weg sind, davon jedes Mal einen Gast da zu haben. Es ist aber total wichtig, einfach für uns zu sehen, sind wir da auf einem richtigen Weg oder war das doch mit den Gästen vorher 1000-mal besser oder gibt es irgendwie vielleicht noch einen anderen Weg, den wir einschlagen können? Wir leben ja ganz stark einfach davon, wie ihr unseren Podcast genießt, sage ich mal. Wir wollen, dass ihr eine schöne Zeit habt beim Podcast hören, egal wo ihr seid, im Auto, in der U-Bahn, Straßenbahn, Bus, beim Spazieren gehen oder doch zu Hause gemütlich auf dem Sofa. Es geht vor allem darum, dass ihr eine schöne Zeit habt und da ist ganz, ganz wichtig, dass wir erfahren, ob wir da auf einem guten Weg sind.
Ja, auf jeden Fall sind wir auch immer an Feedback, wie ihr gerade gehört habt, interessiert. Für mich wäre es natürlich ganz super zu erfahren, wie fandet ihr da draußen zum Beispiel ein ganz anderes Format, was wir so noch nie hatten. Da haben die beiden Jungs über den Lego-Katalog gesprochen. Ist immer so, also als die beiden mit der Idee um die Ecke kamen, habe ich mir als erstes gleich gedacht, okay, Lego-Katalog, wir sind ein Audio-Podcast, wie kommt das zusammen? Aber ich denke, die beiden haben das ganz gut gemacht und mit der Technik von heute, wenn ihr mit eurem Podcatcher, Kapitelmarken mit einblenden könnt, haben wir euch natürlich mitgenommen, haben auch ein paar Bilderchen dazu eingeblendet, was die beiden besprochen haben, haben aber auch den Link gesetzt und konntet gleichzeitig den Link betrachten und mit Simon und Laszlo zusammen den Lego-Katalog durchgehen. Aber da wäre natürlich, die beiden sind ganz heiß darauf, neue Folgen über neue Kataloge aufzunehmen. Da brauchen wir natürlich Feedback. Ist das was für euch da draußen? Könnt ihr das auch ohne Katalog euch anhören? Ist das super interessant? War das total in die Hose? Da wäre natürlich ein Feedback ganz klasse. Einfach auf Social Media euch melden oder an podcast@brickpod.de. Wir sind da immer gespannt und wenn es auch nur auf der Homepage brickpod.de ist und da einfach mit
dann
der
doch was getrunken,
ja, mein Glühwein merke ich so langsam.
Ja.
Und da einfach nur die Kommentarfunktion nutzt. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. So wie wir da Feedback haben, können wir uns intern nochmal bequatschen, ob das weitergeht. Und wenn gar nichts kommt, dann quatschen die beide einfach weiter.
Haltet uns auf.
Und das war jetzt nicht als Drohung gemeint, oder?
Das kannst du so sehen, wie du das gerne möchtest. Und die da draußen natürlich auch. Ja, schön, dass ihr da draußen bis hierher zugehört habt. War schon wieder über eine Stunde, wie wir getalkt haben. Simon, der wird jetzt ein bisschen Grinsen auf den Lippen wieder haben. Sagen, Mensch, siehst du, Lars hat sich wieder ganz
von alleine erledigt.
Hat sich wieder alleine erledigt. Haben wir eine Stunde voll gekriegt. Ich denke, wir haben wirklich viele tolle Infos wieder mit reingenommen und konnten so eine richtig tolle Diskussion hier starten zu diesem Thema Sticker-Wahnsinn. Und ja, jetzt einfach, wie gesagt, auf brickpod.de gehen, die Podcast-Folge raussuchen und mit der Kommentarfunktion uns ein Feedback hinterlassen. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Ich bin jetzt raus aus der Nummer und gebe das Wort noch an meine beiden Mitstreiter.
Jawohl, jo, dann sage ich raus. Auch. Achso, ja, jetzt haben wir beide gleichzeitig ja, losgelegt.
Der beste Mann auf N. Ich sage auch auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und bleibt anständig.
Ja, von mir das Gleiche. Viel Spaß noch, egal was ihr gerade macht. Genießt die Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wir bedanken uns fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn du uns auf den bekannten Podcast-Plattformen folgen würdest. Somit erhältst du dann automatisch eine Benachrichtigung, wenn wir eine neue Folge hochgeladen haben. Alle Infos, Episoden und Gäste findet ihr auf unserem Blog unter brickpod.de. Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch. Wir freuen uns.
Wir freuen uns.
Diese Sendung wurde euch präsentiert durch bricktracker.de, dein Lego-Preisvergleich im Internet. Mit bricktracker verpasst du ab sofort keine tollen Angebote mehr. Also, bis zur nächsten Folge. Euer Lars, Laszlo und Simon von brickpod.de.